Guten Morgen. Ein Glück, dass es hier nicht so super hell ist. So sind Sie, ist mein Anblick vielleicht ein bisschen gedämpft und Sie erschrecken nicht so sehr. Halloween ist zwar schon lange vorbei, aber leider hatte ich einen kleinen Fahrradunfall und deswegen gibt es noch gewisse Spuren in meinem Gesicht, aber die sind schon am Abklingen und ich hoffe, dass nächste Woche man kaum mehr irgendetwas sieht. Das letzte Mal hatten wir unsere Methode, um nachzuweisen, dass das Programm bestimmte Eigenschaften hat, dass ein Programm bestimmte Eigenschaften hat, verfeinert. Ja, nochmal in Kurzfassung, was wir alles bisher gemacht hatten. Die Technik war gewesen, wir schreiben Zusicherungen an jeden Programmpunkt und überprüfen, dass die lokal zusammenpassen. Da hatten wir dieses WP-Ding, um das zu machen. Wenn das lokal zusammenpasst und die Annahme am Programmstart true ist, dann sind alle die Zusicherungen, die wir überall an die Programmpunkte geschrieben haben, Invarianten an diesem Programmpunkt. Das heißt, wenn immer wir zu diesem Programmpunkt hinkommen, dann gilt die Eigenschaft, die wir da hingeschrieben haben. Okay? Und das war das Problem bestand, dass wir dann diese Invarianten für jeden Programmpunkt, die mussten wir selbst erfinden. Und wenn es viele Programmpunkte sind, sind es viele Erfindungen, die wir machen müssen. Und das wollten wir ein bisschen rationalisieren. Deswegen war dann unser nächster Schritt, indem wir sagen, wir machen diese Erfindungen nur an kritischen Punkten. Und kritische Punkte sind einmal die Stelle, die uns besonders interessiert. Da schreiben wir natürlich hin, was da gelten soll. Und dann hatten wir festgestellt, wir brauchen noch weitere kritische Punkte, nämlich in jeder Schleife einen kritischen Punkt. Und das ist die Schleifeninvariante, die wir uns ausdenken müssen. Wenn wir an diesen kritischen Punkten Invarianten hingeschrieben haben, dann lässt sich der Rest automatisieren, indem wir nämlich mit Hilfe dieses WP-Operators die Vorbedingungen an die übrigen Programmpunkte hin propagieren. Und dann müssen wir nur an bestimmten Stellen, an Nahtstellen, wo wir von zwei Seiten mit solchen Zusicherungen daherkommen, zeigen, dass die eine Zusicherung die andere impliziert. Das war sozusagen das ist dann noch ein Beweisschritt, den wir machen müssen. Das war also unser Verfahren und das war natürlich dann schon viel besser. Für das GGT-Programm bedeutet das dann eben zum Beispiel, dass wir nur noch zwei Invarianten erfinden müssen und für alle anderen Programmpunkte ergibt sich das dann durch Propagierung. Und das beim GGT-Programm, dieses kleine Ding da, hatte ja immerhin doch, ich weiß nicht wie viele, 6, 7, 8 Programmpunkte, vielleicht 6. Und das heißt, wir sparen 4 von diesen Zusicherungen. Okay? So, das war das eine. Und damit der Rest ist natürlich jetzt Übung und dass man mit diesen Formeln irgendwie umgehen kann. Das zweite, was man natürlich, was wir die zweite Sorte von Eigenschaften, die auftreten können und die wir bisher außer Acht gelassen haben, ist die Frage, nicht gilt irgendwie eine spezielle Eigenschaft an einem Programmpunkt, sondern terminiert das Programm überhaupt? Und wir hatten festgestellt, alleine unser super tolles GGT-Programm terminierte nur unter bestimmten Annahmen. Und andernfalls terminierte das nie. Und natürlich philosophisch gesehen, kann man sich natürlich fragen, okay, wenn ein Programm nicht terminiert, dann macht es auch nichts Falsches. Andererseits, wenn wir darauf warten, dass das Programm irgendwann mal antwortet, dann sollte es schon terminieren. Und bei dem GGT-Programm gab es zum Beispiel irgendwelche Annahmen, unter denen es terminierte, nämlich unter anderem, wenn A und B größer als 0 sind. Alternativ, wenn beide gleich sind, dann terminierte das Ding auch. Und das Quadrierprogramm, was wir hatten, das terminierte auch nicht immer, sondern nur unter bestimmten Annahmen. Und jetzt ist es so schlecht justiert, dass es hier mein Stift irgendwie gar nicht reagiert. So, okay, nur unter bestimmten Annahmen. Zum Beispiel, dass die Eingabe einen Wert größer als 0 einliest, oder größer gleich 0 einliest. Und wenn es was kleiner gleich 0 einliest, dann würde das Ding nicht terminieren. Andere Programme wie dieses hier terminieren sowieso überhaupt nicht. Aber es gibt bestimmte, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir hin oder wie stellen wir fest, ob ein Programm terminiert oder nicht? Weil, jetzt nicht philosophisch gesprochen, sondern rein pragmatisch, wenn Sie ein Anwendungsprogramm schreiben für einen Kunden, der Kunde ist nicht an Theorie interessiert, sondern der Kunde ist daran interessiert, dass sein Programm terminiert. Und das Kundenprogramm sollte unter allen Umständen terminieren. Es gibt nur ganz wenige Programme, die nicht terminieren sollten. Das sind solche reaktiven Programme, wie sie vielleicht eingesetzt werden in ihrem Auto zur Motorsteuerung oder sowas oder in Betriebssystemen, aber das sind Ausnahmen. Die normalen Programme, die wir schreiben, sollen terminieren. Und deswegen, wie können wir sicherstellen, dass ein Programm terminiert? Naja, auf jeden Fall können wir uns das Programm natürlich schon mal anschauen. Und wenn wir es anschauen und feststellen, oh, das Programm hat ja überhaupt keine Schleife, dann ist natürlich klar, dass das Ding terminiert, weil dann kann es irgendwie immer nur einen Fortschritt machen in Richtung Ende und entweder es tritt ein Fehler auf, dann ist es sowieso zu Ende oder es wird das Ende irgendwann mal erreicht. Das heißt, solche Programme terminieren immer. Und natürlich gibt's auch ein bisschen kompliziertere Programme, die ebenfalls immer terminieren. Schauen wir uns zum Beispiel dieses Programm hier an. Ja, also was ist jetzt an diesem Programm besonders? Was sehen wir hier? Es gibt erstmal hier drei Variablen. Dann dieses t wird erstmal auf 0 gesetzt. Dann wird eine unbekannte Zahl i eingelesen. Und solange i größer als 0 ist, wird eine weitere Zahl eingelesen. Und solange diese Zahl größer als 0 ist, wird dieser Zähler um 1 erhöht. Dieses T können Sie sich sozusagen vorstellen, das ist der Schrittzähler, wie oft überhaupt irgendwie etwas Vernünftiges gemacht wird. Und dieses J wird um 1 runtergezählt. Und wenn diese Eingabe J abgearbeitet ist, dann wird dieses I um 1 runtergezählt. Und dann zum Schluss wird dieses T geschrieben. Ja, also, was können wir darüber sagen? Also intuitiv gesehen macht das Programm das Folgende. Diese Zahl i steuert, wie oft Zahlen j eingelesen werden. Und die Zahlen j steuern, wie oft das t erhöht wird. Ja, also wir kriegen t1 bis ti und dann j1 bis ji und die Summe von diesen js, das ist im Wesentlichen das t. Ja, und natürlich ist es so, wenn das i negativ ist oder 0, dann terminiert das Ding sofort, weil die While-Schleife gar nicht betreten wird. Und genauso für jedes innere j, wenn das j 0 ist oder negativ, wird das gar nicht betreten und damit terminieren die ebenfalls. Und andernfalls ist das i immer eine endliche Anzahl. Wir wissen zwar außerhalb der Laufzeit wissen wir nicht, wie groß das i sein kann, aber es ist immer irgendwie eine endliche Zahl. Das heißt, die Anzahl der J-Schleifen, die durchgeführt werden, ist endlich. Und jedes J, für jedes J, was da eingelesen wird, ist ebenfalls der innere Schleifen auf Durchlauf endlich. Das heißt, insgesamt können wir feststellen, dieses Programm terminiert immer. Ja, das sieht das jeder? Okay, also wir sehen hier, es kann schon relativ komplexe Programme geben mit Schleifen, über die wir ein wenig nachdenken können, die wir verstehen können und wofür wir Argumente finden können, dass sie immer terminieren. Ja, und was ist hier das Argument? Naja, hier das i, ich gehe in diese Schleife, hier gehe ich nur rein, wenn das i größer als 0 ist. Wenn es kleiner als 0 ist, dann terminiert diese Schleife sofort, weil sie gar nicht betreten wird. Und in der Schleife wird dieses i immer um 1 erniedrigt. Und jetzt haben Integerzahlen haben die Eigenschaft, wenn sie größer als 0 sind und ich verringere sie immer um 1, dann werden sie irgendwann mal 0. Okay, können wir uns darauf einigen? Oder hat jemand Bedenken? Das ist eine Eigenschaft der ganzen Zahlen. Die nutzen wir hier aus. Deswegen können wir sagen, diese äußere Schleife wird nur endlich oft durchlaufen. Und jetzt für diese innere Schleife können wir uns gerade mal überlegen, ist da das Argument ähnlich? Na, das ist ein J. Wenn das J nicht größer als 0 ist, dann wird diese Schleife überhaupt nicht betreten. Und wenn sie betreten wird, dann wird in der Schleife das J immer um 1 runtergezählt. Und das kann auch nicht beliebig oft gut gehen, weil irgendwann mal ist der Vorrat an J erschöpft und wir sind bei 0 angekommen und dann wird die Schleife verlassen. Ja? Also auch dieses, das Argument, dasselbe Argument können wir hier anwenden, um zu zeigen, dass jede von diesen inneren Schleifen, egal wie das J aussieht, terminiert. Okay? Diese Art von Argumentation, wenn Sie so wollen, liegt daran, dass diese While-Schleife in Wirklichkeit eine Vorschleife ist, und zwar eine Vorschleife von dieser Sorte, also nur syntaktisch eben anders hingeschrieben, nämlich eine Vorschleife von dieser Sorte. Wir haben irgendwie einen Zählerstand i, der auf einen Anfangswert gesetzt wird, den wir vielleicht nicht kennen, aber irgendwie so ein Anfangswert. Und solange dieser Zählerstand eben größer als 0 ist, wird er um 1 verringert. Und dann sagen, wenn wir das, den Vorschleifer von dieser Sorte sehen, dann sehen wir natürlich sofort, klar, das Ding wird höchstens n mal durchlaufen. Okay? Aber das ist natürlich, hier sehen wir auch gleich noch eine kleine Tücke, diese Java-Vorschleifen sind irgendwie schöne Abkürzungen und suggerieren uns, dass diese Argumentation, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe, dass die funktioniert. Wir müssen aber aufpassen, weil das ist irgendwie, wenn Sie so wollen, nur so eine Art Makro, das expandiert wird in so eine While-Schleife und es funktioniert, die Argumentation funktioniert natürlich nur, wenn der böse Programmierer nicht ganz so böse war, sondern hier in diesem Rumpf das i in Ruhe gelassen hat. Wenn der könnte aber dieses i natürlich auch immer wieder zum Beispiel auf 2000 setzen und dann in jedem Durchlauf auf 2000 setzen, dann wird das natürlich auch nicht terminieren. Ja? Das heißt, dieses Argument funktioniert hier nur, wenn dieses i wirklich in Ruhe gelassen wird. Okay? Gibt es hier Fragen? Also Vorschleifen, das heißt, also das ist sozusagen die erste, die eigentliche Erweiterung, wenn ich ein Programm ohne Schleifen habe, okay, wird immer terminieren. Wenn ich ein Programm habe nur mit solchen Vorschleifen, dann wird das auch terminieren. Und wenn ich ein Programm habe, was keine Vorschleifen enthält, aber so aussieht und wo ich ein bisschen scharf hinschauen kann und dann kann ich sowas sehen, ja, in Wirklichkeit sind diese While-Schleifen, haben zwar irgendwelche komischen Bedingungen und da passieren schreckliche Sachen, aber in Wirklichkeit ist es auch so etwas, dass da irgendwie sowas wie ein Zähler einfach immer runtergezählt wird, bis er 0 ist, und wenn er 0 ist, wird das Ding verlassen. Und dann terminiert das auch. Ja? Und das wäre jetzt sozusagen unsere geniale Idee. Wir haben wenn wir irgendeine gottgegebene Schleife haben, die wir selber geschrieben haben oder jemand anders, und jemand gibt uns den Auftrag, bis zum Sonntagabend nachzuweisen, dass diese Schleife immer terminiert, dann versuchen wir zu gucken, ist diese While-Schleife nicht wirklich in Wirklichkeit eine Vorschleife? Und was heißt das? Wir versuchen irgendwie, die Idee ist das folgende, wir definieren uns einfach sowas wie einen Schleifenzähler. Das ist dieses R. Und dann, den fügen wir gewissermaßen zu unserem Programm hinzu. Das R gab es vorher nicht. Also wenn es das R schon vorher gab, dann müssen Sie es dann R' nennen. Ja? Also Sie nehmen ein neues R, eine neue Variable, die Sie hinzufügen, und das wird der Schleifenzähler. Und dann machen Sie das so, Sie überprüfen, dass immer, wenn der Rumpf betreten wird, dieses R einen Wert größer als 0 hat, wie das bei so einem Schleifenzähler sein sollte, und dass bei jedem Aufruf, bei jedem Schleifenaufruf, das R kleiner wird. Ja? Und natürlich diese Kenngröße R, die muss natürlich auch ab und zu irgendwie einen Wert kriegen. Und die Werte für diese Kenngröße R, die berechnen Sie aus den Programmvariablen. Ja, das heißt, Sie kombinieren die Programmvariablen zu so einer Kenngröße, die Sie in dieses R abspeichern. Und dann machen Sie diese beiden Überprüfungen. Einmal, wenn der Schleifenrumpf betreten wird, ist R größer als 0. Und am Ende des Rumpfs der Schleife ist das R dort kleiner geworden. Und wenn das immer der Fall ist, dann haben Sie nachgewiesen, dass das Programm terminiert. Schauen wir uns an, wie diese Methode funktionieren würde bei unserem GGT-Programm. Ja, jetzt ist dieses GGT-Programm, das vorher im Wesentlichen aus diesen Zeilen bestand, aus diesem hier und diesem hier, da habe ich jetzt noch extra Code hineingefügt, damit, um die Terminierung sicherzustellen. Was habe ich hinzugefügt? Naja, ich habe versucht, diese bösen Fälle, die wir eigentlich geistig sowieso ausgeschlossen hatten, dass ich die mitbehandle. Wie ein vernünftiges Programm, das Sie schreiben, da müssen Sie eben auch sowas wie extra Sonderbedingungen abfangen, damit Ihr Programm robust ist. Also habe ich versucht, hier das Programm robust zu machen, indem ich zuerst einmal schaue, ist die Zahl, die ich lese, die erste Zahl, dieses A, was ich lese, ist sie kleiner als 0? Und wenn ja, ersetze ich sie durch ihr Negatives. Und andernfalls nicht. Und diesen normalisierten Wert schreibe ich in das X rein. Und genauso für das B, wenn es negativ ist, schreibe ich in das Y des minus B und andernfalls schreibe ich in das Y des B. Dadurch stelle ich im Wesentlichen sicher, dass das x größer gleich 0 ist und das y größer gleich 0 ist. Sind wir da einig? Einwände? Ich habe einen Einwand. Leider stellen wir damit nicht sicher, dass x größer als 0 größer gleich 0 ist und y größer gleich 0 ist. Warum? Es gibt ein großes Problem und das ist min-int. Wenn Sie minus min-int nehmen, dann kriegen Sie wieder min-int, zumindest in Java und in C auch und in OCaml auch. Und das ist also ein schreckliches Ding, weil dadurch können Sie nämlich, indem Sie den Absolutbetrag nehmen von einer Zahl, können Sie nicht sicherstellen, dass der Absolutbetrag notwendigerweise positiv ist, weil der Absolutbetrag von min-int immer noch negativ ist. Sie müssen, wenn Sie es wirklich stählern, Ihr Programm verteidigen wollen gegen alle bösen Eventualitäten, müssen Sie min-int separat abfangen. Sonst funktioniert das hier nicht. Hier nehme ich jetzt mal an, damit das irgendwie das Programm hier nicht noch schrecklicher aussieht, nehme ich jetzt mal an, dass wir hier nicht mit diesen Zahlen rechnen, mit denen wir normalerweise in Java oder in C rechnen, sondern ich nehme an, dass es richtige Ints sind, die beliebig groß sein können und beliebig klein. Dann gibt es kein min-int. Ja, aber bitte behalten Sie im Kopf, minus min-int ist gleich min-int und damit eine negative Zahl. Und das deshalb hiermit nicht in wirklichem Java nicht garantiert ist, dass nachher x und y einen nicht negativen Wert haben. Okay? Gut, aber jetzt abstrahieren wir mal von min-int, damit unser Leben zumindest innerhalb der Vorlesung leichter ist. Okay, dann bleibt noch der Fall, dann hätten unter diesen Annahmen, dass unsere Zahlen also, dass das mit min-int kein Problem ist, haben wir jetzt sichergestellt, dass die Zahlen nicht negativ sind, x und y. Dann überprüfen wir noch, was der Fall ist, wenn x gleich 0 ist oder wenn y gleich 0 ist. Der GGT von 0 und irgendetwas war das andere und deswegen können wir in diesem Falle immer direkt das andere ausgeben. Ja, und zwar das positive andere. Das heißt, an dieser Stelle, damit haben wir die Fälle x oder a und b kleiner gleich 0 abgefangen und können uns jetzt konzentrieren auf die Situation, die harmlos ist, nämlich wo a und b größer als 0 sind. Und das ist die Situation, in der das GGT-Programm eigentlich nur funktioniert. Okay? Und dann kommt jetzt dieses unser vertrautes Programm und das steht hier. Okay, also das ist jetzt, also insofern habe ich Ihnen jetzt nur nochmal das GGT-Programm erklärt, beziehungsweise diesen gelben Teil, der dafür sorgt, dass das Programm terminiert. Gut, und jetzt ist die Frage, wie sieht diese Kenngröße aus, die, hier ist unsere, das noch einmal, tut mir leid, ich tue immer dasselbe Highlighten, aber hier ist jetzt uns ganz technisch gesehen unsere Weilschleife und von der müssen wir zeigen, dass sie nur endlich oft durchlaufen wird. Das heißt, wir brauchen für diese Weilschleife irgendetwas, was bei Betreten der Weilschleife größer als, also Betreten des Rumpfes größer als 0 ist und in jedem Durchlauf der Schleife kleiner wird. So, dann schauen wir uns jetzt an, was wird hier kleiner? Also weder x noch y ist 0 und beides sind positiv. Und wir sehen, innerhalb dieser Schleife gibt es zwei Sachen, die sich verändern. Hier ändert sich das y und hier ändert sich das x. In beiden Fällen wird also das y um irgendetwas kleiner und das x bleibt gleich. Oder das x wird kleiner gemacht, indem das y abgezogen wird, und das y bleibt gleich. Also wir können nicht sagen, das x wird immer kleiner in jedem Schleifendurchlauf. Wir können auch nicht sagen, in jedem Schleifendurchlauf wird das y kleiner. Das ist also Mist. Das sind also keine geeigneten. Aber Sie haben jetzt einen Vorschlag. Genau, das wäre sozusagen unsere Lösung, wenn wir x nicht nehmen können und y, vielleicht können wir x plus y nehmen. Das wäre unser Kandidat und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und hier steht das dann, genau wie Sie das blitzschnell erkannt haben, dass das vielleicht eine gute Kenngröße wäre. Okay, und dann tun wir, was machen wir jetzt mit diesem, das ist unsere Vorstellung. Das heißt, wir definieren hier am Anfang vor der Weilschleife, schreiben wir hin, unsere Kenngröße initialisieren wir mit x plus y. Und dann führen wir den Rumpf der Weilschleife aus und dann danach müssen wir natürlich diese Kenngröße updaten. Das heißt, dort müssen wir ebenfalls nochmal hinschreiben, wie jetzt die neue Kenngröße aussieht. Und da steht dann halt wieder x plus y. Okay? Und jetzt haben wir ein Programm, das ist im Prinzip, das R beeinflusst das X und Y nicht. Also das neue Programm verhält sich für X und Y genauso wie das alte Programm, hat aber zusätzliche Informationen, nämlich dass es dieses R mitberechnet. Und was wir jetzt überprüfen müssen ist, dass an dieser Stelle hier das R immer größer, wenn ich dahin komme, dass das R immer größer als 0 ist. So, Entschuldigung, ich habe das jetzt falsch. Der Pfeil ist irgendwie missdeutend oder nicht so ganz eindeutig. Versuche ich es nochmal genauer zu machen. Hier. Wenn ich die Schleife betrete, dann ist das, den Rumpf der Schleife betrete, dann ist dieses R größer als 0. Und an dieser Stelle hier muss ich zeigen, dass wenn ich da das R neu berechne, dass der Wert kleiner geworden ist. Also vor dieser Zuweisung müsste also gelten, dass der alte Wert von dem R größer ist als der neue Wert von dem R. Naja, der neue Wert von dem R ist die rechte Seite. Das ist dieses x plus y. Okay? Also diese beiden Eigenschaften muss ich an diesen beiden Programmpunkten überprüfen. Jetzt ist das ist aber jetzt eine Aufgabe, die uns jetzt vertraut vorkommt, weil eine Eigenschaft an einem Programmpunkt zu überprüfen, das machen wir so, wie wir das jetzt bisher immer geübt haben. Ja? Und das versuchen wir jetzt eben halt auch. Ja? Also hier habe ich Ihnen nochmal diesen Kontrollflussgraphen hingemalt. Am Anfang diese ganzen if then else und so weiter, um dafür zu sorgen, dass x und y erstmal nicht negativ sind. Dann hier diese Abfragen, um festzustellen, um sicherzustellen, dass das x und das y nicht null sind. Und dann bleibt der gelbe Teil übrig. Das ist das eigentliche GGT-Programm zusammen mit unseren beiden tollen extra Zuweisungen. Und Sie haben eine Frage. Nochmal bitte. Also die, ich wiederhole nochmal, damit das aufgezeichnet wird. Sie fragen, warum man jetzt nicht auch noch das, da die Bedingungen in diesem Wahlprogramm selber ändern könnte, indem man das R bezieht. Da ist die Antwort, wir wollen für das ursprüngliche, wir wollen das Programm ja nicht umbauen, sondern wir wollen eigentlich für das ursprüngliche Programm zeigen, dass es terminiert. Also die Sachen, die wir hinzufügen, die sollen im Prinzip den normalen Ablauf des Programms nicht stören. Und das ist wichtig. Das ist sowas wie, erinnern Sie sich, ganz am Anfang habe ich gesagt, da gibt es dieses in Java, dieses Assert Statement. Und damit kann ich überprüfen, dass immer, wenn ich an den Programmpunkt komme, eine Eigenschaft gilt. Und dann habe ich sie auch, habe ich Ihnen ins Gewissen geredet, bitte schreibt sie in die Bedingungen nichts rein, was den Programmzustand ändert. Weil sonst ist das Programm mit Assert oder ohne Assert macht was anderes. Und das ist natürlich, das verwirrt einen Programmierer. Und hier deshalb möchten wir natürlich auch nur beobachten, was passiert und nicht Einfluss nehmen auf das, was passiert. Deswegen möchten wir das Programm möglichst nicht umschreiben, sondern nur etwas hinzufügen, was ich auch wieder weglassen kann, ohne dass sich die Programmsemantik ändert. Ja? Okay. Also jetzt haben wir hier dieses tolle Ding und jetzt ich habe Ihnen hier auch jetzt schon hingeschrieben, die Eigenschaften, das ist jetzt leider sehr klein geraten. Ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Ich mache es nochmal mit schwarz umrunden. Hier an der Stelle, sobald wir den Rumpf der Schleife betreten, muss dieses R größer als 0 sein. Und hier an der Stelle, bevor wir in dieses Ende von dem Rumpf hineinsausen, wo wir dieses R wieder neu setzen, da muss dieses R, das alte R muss größer sein als das neue R, das heißt als die rechte Seite auf dieser Zuweisung. Okay. So, und dann ist jetzt die Frage, wie können wir diese Aussagen beweisen? Und dann ist natürlich so, wir müssen im Prinzip, haben wir ja dann innerhalb des Rumpfs schon zwei Zusicherungen und es könnte sein, dass das reicht, dass wir die ergänzen können zu einer lokal konsistenten Annotation mit Zusicherungen. Ja, es stellt sich aber raus, dass das nicht ausreicht, weil ich muss außer diese Aussagen über das R, muss ich eben auch noch Aussagen über das X irgendwie verwalten. Also insbesondere muss ich natürlich wissen, dass dieses Y und das X jeweils größer als 0 sind. Deswegen brauchen wir da gibt es drei Programmpunkte, die uns besonders interessieren. Das ist der Programmpunkt 1, 2 und 3. Ganz kurz nochmal, was ist 1, 2 und 3? 1 ist dieser da am Anfang des Rumpfs. 2 ist dieser hier, der uns besonders interessiert. Und 3 ist der am Ende. So, dieser Programmpunkt 3 ist am einfachsten. Das ist hinter der Schleife. Für die Terminierung der Schleife sind die Eigenschaften des Programmzustands hinter, wenn wir die Schleife schon verlassen haben, wurscht. Deswegen können wir hier einfach true hinschreiben. Ja? Interessant ist, was wir an der Stelle 1 und an der Stelle 2 für eine Invariante brauchen. Also ich behaupte hier, was wir an der Stelle 1 brauchen, das heißt am Anfang des Rumpfs, ist natürlich die Aussage, was dieses R überhaupt ist, nämlich dass es X plus Y ist, und dann noch Zusatzeigenschaften, die uns helfen, das R nachzudenken, das heißt, die uns die Eigenschaften von den X und den Y, den Programmvariablen, zur Verfügung stellen. Und diese zusätzlichen Informationen sind, wir haben sichergestellt durch diesen ganzen Boilerplate-Code ganz am Anfang, dass dieses X und Y, wenn immer wir da hinkommen, schon mal größer als 0 sind. Okay? Und außerdem betreten wir ja den Rumpf. Und das heißt, die Bedingung, wann wir den Rumpf betreten, die muss auch erfüllt sein. Und was war die Bedingung? Das war x ungleich y. Okay? Das ist die Eigenschaft, die wir an dieser tollen Stelle verlangen. Also nicht nur r größer als 0, sondern noch diese Zusatzeigenschaften über das x und das y. Und das sind in diesem Fall völlig natürliche Eigenschaften, ja, weil das ist einfach das, wir denken ein bisschen nach, was gilt denn da? Und natürlich gilt x größer als 0, y größer als 0 und x und y verschieden. Und dann sehen wir natürlich, dieses r größer als 0, das steht hier ja gar nicht dabei. Müssen wir das noch dazufügen? Oder sind wir jetzt verwirrt? Genau. Das habe ich jetzt hier nicht mehr hingeschrieben. Weil natürlich, wenn x größer als 0 ist und y größer als 0, dann ist die Summe davon auch größer als 0. Und wenn wir sagen, r ist gerade gleich die Summe von denen, dann ist das redundant. Und deswegen habe ich das nicht mehr hingeschrieben. Aber im Prinzip könnte ich natürlich auch noch hinschreiben und x r größer als 0. Das macht aber die, ändert die Aussage nicht. Okay? Gut, das war dieses a. So, was ist jetzt b? Also an der Stelle b, versuchen wir da einfach zu schauen, was ich jetzt hier hingeschrieben habe. Da ist, finden wir zuerst einmal, okay, x größer als 0 und y größer als 0. Das ist natürlich x größer als 0 und y größer als 0. Das ist, was habe ich jetzt hier gemacht? Ah, hier. Das ist die Frage, gilt das oder warum gilt das? Ist das überhaupt wahr, intuitiv an dem Programmpunkt 2? Weil wir ja nicht, wenn x gleich y wäre, das wäre die einzige Situation, wo dann 0 rauskommen könnte, den haben wir ja ausgeschlossen. Und das x ist ja explizit größer als das y, wenn ich das y abziehe, also bleibt was übrig. Also ist auf jeden Fall auch an dem Programmpunkt 2, zumindest nach unserem intuitiven Verständnis, immer noch x größer als 0, wenn wir den einen Zweig wählen. Und wenn wir den anderen Zweig wählen, ist y größer als 0, beziehungsweise das andere ändert sich ja nicht. Also beides sind immer noch größer als 0. Okay, das ist nach unserem Verständnis der Fall, deswegen kann ich das schon da hinschreiben und dann hoffen, dass ich das beweise. Und zusätzlich habe ich dann noch eben hier mitgeteilt, dass r größer als x plus y ist. Und hier in diesem Falle habe ich diese Aussage eben explizit hingeschrieben, weil das ist ja genau das, was wir an der Stelle beweisen wollen, und das folgt nicht notwendigerweise direkt aus x größer als 0 und y größer als 0. Okay? So, das wäre dieses A, B und dieses True. Und dann müssen wir, das hier haben wir schon argumentiert, dass diese Aussage A, obwohl da nicht r größer als 0 drinsteht, dann folgt das zumindest draus. Und deswegen reicht es, A an der Stelle 1 zu zeigen, weil dann die Eigenschaft, die uns interessiert, nämlich r größer als 0, folgt. Und B, da steht dieses r größer x plus y explizit drinnen, also folgt natürlich auch, dass B dieses Ding da impliziert, und wir können uns jetzt darauf konzentrieren, A und B an diese beiden Stellen zu schreiben und zu gucken, ob wir das ergänzen können zu einer lokal konsistenten Zusicherungen. Okay? Und das ist jetzt fängt ein wenig die Routine an. Wir müssen, wofür ist das hier gut? Da gibt's eine, die am Kopf von der Weilschleife steht so eine Verzweigung, und da müssen wir diesen WP-Operator für solche bedingten Verzweigungen anwenden. Schauen wir nochmal uns kurz das Bildchen an. Das ist die Situation, wie ich von hier und hier an diese Stelle sozusagen da davor komme. Ja, und diese Eigenschaft, die dann hier davor kommt, die muss gelten, wenn ich dann sozusagen von hier hinten die WP von dieser Eigenschaft bilde, dann muss ich zu der Eigenschaft 2 kommen, und wenn ich WP von diesem, was ich jetzt hier ausrechne, hier bilde, dann muss ich an das kommen, was vor dieser Zuweisung r gleich x plus y kommt. Also wir müssen diese Verzweigung da am Kopf unserer Weilschleife irgendwie behandeln. Das heißt, da müssen wir einfach jetzt mal schauen, was ist denn jetzt dieser WP-Operator, was ist die schwächste Vorbedingung für so eine Verzweigung, wenn danach einerseits true und andererseits die Eigenschaft A gilt. So, was ist dieses Ding? Das heißt, true ist für den False-Fall. Das heißt, wenn es nicht der Fall ist, dass x verschieden von y ist. Das heißt, da ist x gleich y. Also, wir haben also das Oder zu bilden von x gleich y und true. Das ist gerade x gleich y. Oder a und die Bedingung. X ungleich y. Was war nochmal a? Naja, in dem a stand dieses x ungleich y ja schon drin. Also a und x ungleich y ist gerade gleich a. Ja, deswegen ist hier, kann ich das so hinschreiben. Gut, also jetzt ist die Frage, was ist das? Kann ich das vielleicht ein bisschen vereinfachen? Also dieses rote Ding sagt, entweder ist x gleich y oder x ist ungleich y und noch weitere Eigenschaften gelten. Das kann ich vielleicht nicht direkt vereinfachen, aber ich kann zumindest eine stärkere Aussage irgendwie hinschreiben, die einfach ist und die diese Aussage impliziert. Nämlich einfach die Aussage, dass x größer als 0 ist, y größer als 0 ist und r gleich x plus y ist. Ja, weil das ist die Eigenschaft, die wir eigentlich entweder beim Rückkehren aus dem Rumpf können wir, also wenn wir erneut an den Anfang der Schleife kommen, gilt diese Eigenschaft, und wenn wir das erste Mal zu dieser Schleife hinkommen, gilt diese Eigenschaft auch. Und ich behaupte jetzt, das impliziert die Aussage, diese rot unterlegte Aussage. Naja, warum impliziert es die? Weil entweder gilt zusätzlich, also angenommen, es gilt das Grüne, und wir müssen jetzt zu dem Roten hinkommen. Angenommen, es gilt das Grüne und x ist gleich y. Naja, dann gilt x gleich y und dann gilt die rote Aussage auch. Oder das Grüne gilt und x ist nicht gleich y und dann gilt die Aussage a. Ja, also was immer wir können uns auf den Kopf stellen und mit den Zehen wackeln, trotzdem aus das Grüne wird immer das Rote implizieren. Okay? Ging das jetzt zu schnell? Gibt es hier eine Frage nochmal? Also hier benutzen wir die Eigenschaft, dass eben für Zahlen entweder gilt, sie sind gleich oder sie sind verschieden. Ja? Und deswegen, wenn dieses grüne Aussage spricht nicht über die Gleichheit, aber wenn eben die beiden gleich sind, dann folgt eben, wie gesagt, trivialerweise, dass x gleich y ist und damit ist das Rote wahr. Oder eben x ist nicht gleich y und dann gilt eben das a. Okay, und diese grüne Eigenschaft, weil ich die vielleicht noch später brauche, tue ich die mal mit c abkürzen. Ja? Also was ist der Unterschied von a und c? Der Unterschied ist nur, dass c sagt, also a ist gleich c und x ungleich y. Ja, also c ist irgendwie so eine kleine Abkürzung. Gut. Und jetzt machen wir das Folgende. Jetzt, das ist die Aussage, die wir als vor der Bedingung, die uns da irgendwie sinnvoll erscheint. Und jetzt fragen wir uns, und die weakest condition von den beiden an den Bedingungsnoten impliziert. Und wir fragen uns jetzt, ist dieses C zum Beispiel, was passiert, wenn ich von dem die weakest precondition nehme? Gehe ich nochmal zurück. Da habe ich also jetzt hier das war hier das C. Wenn ich jetzt hier von die weakest precondition nehme, hier durch. Oder hier durch. Das ist ja die gleiche Zuweisung. Was kommt denn da raus? Ja, was muss ich dann machen? Das ist die Zuweisung r gleich x plus y, die ich in beiden Fällen anwenden muss. Was ist also die weakest precondition von c bezüglich dieser Zuweisung r gleich x plus y? Ja, das heißt, ich muss rein schematisch in diesen C, überall wo R vorkommt, X plus Y reinsetzen. Das heißt, ich muss hier da X plus Y reinsetzen und dann steht da X plus Y gleich X plus Y. Und das ist offensichtlich immer richtig. Das heißt, es bleibt dann stehen. Einfach, es bleibt dann als weakest precondition da übrig, nur x größer als 0 und y größer als 0. Schauen wir nochmal auf unseren Kontrollflussgraphen. Das heißt, an diese Stelle hier und an diese kriegen wir als schwächste Vorbedingung x größer als 0 und y größer als 0. Wenn dann an der Stelle also zusätzlich noch r größer als x plus y ist, dann ist das eine stärkere Aussage. Das heißt, diese Eigenschaft, die wir an den Programm, dieses B, was wir an das Programm Punkt C geschrieben haben, an diesem Programm Punkt 2 geschrieben haben, impliziert diese weakest precondition. Und hier an dieser Stelle haben wir halt jetzt auch x größer als 0 und y größer als 0 gefunden. Ja? So, das habe ich jetzt hier, haben wir uns gerade überzeugt. Diese Eigenschaft, die wird von dem B, was wir an den Punkt vor dieser Zuweisung R gleich X plus Y geschrieben haben, impliziert, weil das B enthält noch mehr Aussagen, nämlich noch, dass R größer als X plus Y ist. Okay? So, jetzt haben wir den Ringschluss vom Programm Punkt 1 an das Ende von dem Rumpf geschafft. Jetzt müssen wir sozusagen nur noch gucken, dass wir von dem Ende des Rumpfs durch den Rumpf in Richtung 1 propagieren, was dabei passiert. Das ist dieses hier. Da gibt es, der Rumpf besteht ja wieder aus so einem If-Then-Else mit zwei Zuweisungen im jeweiligen Teil. Einmal wird von XY abgezogen und einmal umgekehrt von Y das X. Und in jedem Fall, wenn wir davon... Das sind die beiden Möglichkeiten, die vorkommen können, und die werden jeweils von dem B auf das B, die Nachbedingung für jede dieser Zuweisungen ist dieses B. Also müssen wir jetzt diese weakest preconditions ausrechnen. Das ist sozusagen das nach oben propagieren von dieser Nachbedingung. Das ist wieder so ein mechanischer Schritt. Da müssen wir einfach in dieser Aussage B das X durch x minus y ersetzen im ersten Fall, beziehungsweise das y durch y minus x in dem anderen Fall. Und okay, das machen wir dann einfach. Und was kommt da raus? Also das b war x größer als 0, y größer als 0 und r größer als x plus y. Wenn wir jetzt das x durch x minus y ersetzen, dann wird aus diesem x plus y hier wird einfach nur das x. Ja, x plus y. Und, Moment, stimmt das? Und das y wird ersetzt durch x minus y. Das heißt, wir haben hier x plus... Moment, ich hoffe, dass ich hier genau das Richtige gemacht habe. X plus... das x wird ja ersetzt, Entschuldigung. Da muss ich jetzt hier gerade nochmal meine tollen Dings da. Also ich habe hier r größer als x minus y plus y. Ja, weil ich das x ersetze durch x minus y und dann cancelt sich das y raus und x bleibt stehen. Und das habe ich genau hier hingeschrieben. Ja, und in dem anderen Fall muss ich das y ersetzen durch y... das war die eine Sache. Und dann hatte ich ja an der anderen Stelle noch, dass x größer als 0 steht, stand in dem b drin. Da muss ich das x auch durch x minus y ersetzen. Das heißt, das ist hier. Und da steht also jetzt x minus y größer als 0. Und das kann ich dann natürlich ein bisschen umformen in x größer als y. Das gibt mir dann diese zweite diesen anderen Bestandteil in dieser Formel und dieses y größer 0 bleibt stehen, weil das y hier nicht ersetzt wird. Kann man das sehen, wie ich hier diese weakest precondition ausgerechnet habe? Und im anderen Fall, wo ich y durch die Zuweisung habe, y gleich y minus x, da ist die Sache ganz analog. Dann bleibt hier eben stehen r größer als y anstelle von r größer als x. Und hier an der Stelle wird aus dem y größer 0 ein y größer als x, während die Aussage x größer als 0 stehen bleibt. Okay, jetzt habe ich sozusagen, nochmal zurück zu dem Bild, habe ich unsere Eigenschaft b, die wir hier hatten, einmal hierhin und einmal dahin mit einer per weakest precondition Kalkül hochgeschoben und habe jetzt zwei Aussagen gefunden, die hier gelten. Die muss ich jetzt durch diese Bedingung durchschieben und muss sie dann vergleichen mit der Zusicherung, die wir am Programmpunkt 1 stehen haben. So, das ist diese hier. Das sind jetzt meine beiden Nachbedingungen. Dieses und dieses sind die beiden Nachbedingungen, die ich an diesem Bedingungsknoten zu einer Vorbedingung kombinieren muss. Okay, das heißt, entweder ist es der Fall, dass dass y nicht größer als x ist und dann gilt, wenn y größer als x ist, dann würde im True-Fall würde hier dieses ausgeführt werden und im False-Fall würde das ausgeführt werden. Und also im True-Fall, das ist dieser hier, und im False-Fall, dann ist halt dieses x größer als y größer als y, weil die beiden notwendigerweise ja verschieden. Moment, warum ist hier, das ist irgendwie falsch, da muss irgendwie ein größer gleich sein. Ja, x ist größer, wenn y nicht größer als y ist, dann ist x größer gleich y. Ja, das ist die Negierung. Und das sind diese beiden Aussagen, die hier entweder das eine liegt vor oder das andere liegt vor. Und dann könnte ich, ja, wie kann ich das jetzt kombinieren zu einem, diese beiden Aussagen, das mache ich hier wieder mal ein bisschen, räume ich auf, damit hier nicht zu viele Farben rum sind. Diese Konjunktion muss ich jetzt vergleichen mit unserer Zusicherung, die wir an diesem Programmpunkt 1 davor geschrieben hatten. Das war dieses A. Was ist jetzt nochmal A? Das mache ich jetzt nochmal blau, damit wir diese Aussage hier damit die uns in die Augen springt. Das ist die Frage, folgt, können wir aus dieser blauen Aussage diese Disjunktion hier, die hier steht, folgern? Das heißt, impliziert das diese Disjunktion? Naja, also wenn x ungleich y, da steht x größer als 0, y größer als 0 und r ist x plus y. Naja, zuerst einmal sehen wir hier, dass das hier steht hier genauso. Und außerdem steht hier in der Aussage oben drüber, steht x größer als y und y größer als 0. Das heißt, dort steht im Prinzip auch, dass es das x größer als 0 ist. Ja? Also, und hier dieses y größer als 0, das steht auch hier, finden wir das wieder. Und hier ist es implizit ebenfalls vorhanden, weil y größer als x ist und x größer als 0. Okay, So, jetzt können wir jetzt das andere ist, jetzt wenn x größer als 0 ist und y größer als 0 ist und wir haben r gleich x plus y, dann folgt daraus natürlich, dass auch r größer als x ist und dass r größer als y ist. Okay, das heißt, aus dieser Aussage hier folgt das eine und das andere. Ja? Okay, also insofern ist diese Aussage A relativ stark und die unsere Hoffnung ist groß, dass wir daraus die obere Disjunktion folgern können. Also jetzt nehmen wir mal also an, dass das A gilt. Dann wissen wir, dass A sagt, dass x verschieden von y ist. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder x ist größer als y oder y ist größer als x. Nehmen wir also zusätzlich an, dass x größer als y ist. Und dann, dann folgt aus diesem A diese Eigenschaft. R größer als x gilt sowieso, y größer als 0 gilt sowieso und x größer als y gilt dann ebenfalls. Das heißt, unter dieser Annahme, dass x größer als y ist, folgt dieses Rote. Und ganz entsprechend finden wir natürlich, wenn wir x kleiner als y annehmen, dass dann diese untere Eigenschaft genauso leicht folgt. Und jetzt ist aber x ungleich y ist eben dasselbe wie x größer als y oder y größer als x. Eine von beiden Fällen muss auftreten. Das heißt, entweder in dem einen Fall folgt das untere und in dem anderen Fall folgt das obere. Das heißt, diese Aussage A impliziert auf diese Disjunktion oben. Okay? Und heißt das, unsere Annotation der Programmpunkte mit diesen Zusicherungen A und B kann ergänzt werden zu einer Annotation aller Programmpunkte, die lokal konsistent ist, zumindest jetzt sagen wir mal in diesem Bereich. Und an der Stelle hier oben hatten wir x größer als 0, y größer als 0, was wir zusätzlich noch überprüfen müssen. X größer als 0 und y größer als 0. Und das bleibt als letzte Aufgabe noch bestehen. Können wir an der Stelle mit Sicherheit garantieren, dass x größer als 0 ist und y größer als 0 ist? Und also intuitiv gesehen ja, weil wir hatten ja gerade die Abfragen vorher so gebaut und die Fallunterscheidungen so gebaut, dass wir da nur hinkommen, wenn die beiden Argumente für den GGT x und y tatsächlich größer als 0 sind. Das heißt, damit kommen wir dann letztendlich durch. Hier ist das dann genau. Und diese weitere Propagation, also nach oben durch dieses azyklische Vorspiel vor der eigentlichen GGT-Schleife, führt dann tatsächlich dazu, dass wir eine insgesamt lokal konsistente Annotation mit Zusicherungen kriegen. Und insofern haben wir dann insgesamt, wenn wir das zu Ende geführt haben, bewiesen, ja, an diesen Programmpunkten 1 und 2 gelten diese Eigenschaften A und B und damit auch alles, was A und B impliziert, damit insbesondere diese beiden Eigenschaften. Und daraus folgt, dass in jeder Iteration dieses R kleiner wird, aber stets positiv bleibt. Und folglich wird die Schleife nur endlich oft durchlaufen und folglich terminiert das Programm. Und wir haben es geschafft. Okay? Gibt es hier eine Frage? Also so wie wir jetzt, wie ich das Verfahren, was ich Ihnen hier vorschlage, ist also in dieser Hinsicht im ersten Schritt super einfach. Sie müssen einfach nur diese Kenngröße finden und diese zwei Zuweisungen einbauen. Und zusätzlich nehme ich die Initialisierung von dem R und das Update von dem R am Ende des Rumpfs. Und Sie müssen das Zweite, was Sie machen müssen, ist dieses R größer als 0 und R größer als diese rechte Seite nachweisen. Ja, dieser Schritt ist also super, ist natürlich wieder erfinderisch, aber tendenziell einfach. Erfinden der neuen Variable, Initialisierung dieser neuen Variable vor der Schleife, Einfügen der Zusicherung an Überprüfen der Zusicherung R größer als 0 am Anfang des Rumpfs, Einfügen des Updates dieser Kenngröße am Ende des Rumpfs und Überprüfen der Zusicherung, dass tatsächlich diese Rechte, dass R größer ist als dieser neue Wert. Ja, und das Einzige, was Sie hier erfinden müssen, ist dieses E0 und das E1. Und das ist alles, aber natürlich ist das, haben Sie gesehen, der Teufel steckt im Detail. Danach haben Sie jetzt diese tollen, super tollen Zusicherungen, die Sie beweisen müssen. Und das ist dann genauso schwer wie das Beweisen von irgendwelchen Programmeigenschaften, wie wir sie vorher kennengelernt hatten. Ja? Wir haben sozusagen nur das Terminierungsproblem auf dieses normale Verifizierungsproblem zurückgeführt. Gibt es hier eine Frage? Okay, dann wären wir jetzt hier mit diesem Terminierungsteil zu Ende. In meinen Folien kommt jetzt ein super interessanter Abschnitt, wie wir Prozeduren bzw. Methoden verifizieren können, der aber verhältnismäßig kompliziert ist, und wer es interessiert, kann sich gerne diese Folien anschauen. Hier in dieser Vorlesung werde ich jetzt diesen Teil überspringen. Es sei denn, jemand sagt, er möchte jetzt noch zwei Wochen lang Verifikation betreiben, dann mache ich das natürlich sofort. Sie wollen das tun? Gut, also deswegen blättere ich jetzt hier sozusagen nach vorne. Aber ich habe das extra in den Folien drin gelassen, weil ich das tatsächlich eine sehr spannende Frage finde. Nämlich persönlich, wenn ich, sieht man in Vorlesungen üblicherweise nur die Techniken, wie man ein Programm verifiziert, für diese super einfachen Sachen einfach nur einen Kontrollflussgraph, eine Methode, und das ist es. Und dann stellt man sich als Student, oder ich auch, auf irgendeiner Weise bin ich auch ein Student, wenn auch ein etwas älteres Semester, jedenfalls stelle ich mir dann immer vor, frage ich mich, hallo, das ist ja trivial, gibt es ja vielleicht auch mal was Interessantes, was man beweisen könnte? Und interessante Programme haben natürlich Prozeduren, Methoden und so weiter. Und man fragt sich sofort, lässt sich die Methode verallgemeinern? Gibt es sozusagen Anbauten und Balkone, um das auch zu können? Und die Antwort ist ja, nur wird die Sache dann halt ein bisschen komplizierter. Und deswegen lasse ich das jetzt hier in diesen Folien drin. Das heißt, wenn Sie denken, das ist ja jetzt so einfach, wie ist denn das bei richtigen Programmen, dann können Sie da nachschauen und sehen, wie man das mit richtigen Programmen macht und was da für Probleme auftauchen. Okay? Dann lassen wir das jetzt. Gibt es zu dem Verifikationsteil, zu dieser Terminierung wird es auch noch ein Übungsblatt geben, wo Sie da noch ein bisschen herumspielen können. Gibt es zu diesem Teil noch Fragen von Ihnen? Wenn nicht, würde ich sagen, dass wir jetzt mit der funktionalen Programmierung weitermachen oder damit anfangen. Das wäre der zweite Hauptteil von dieser, das zweite Hauptthema in dieser Vorlesung. Kurze Meinungsumfrage, wer hat schon mal mit irgendeiner funktionalen Programmiersprache programmiert? Okay, 2, 3, 4. Mit welchen Programmiersprachen waren das? Haskell. Und Sie? Auch Haskell. Und Sie? Auch Haskell. So, das ist jetzt, wir werden, wie Sie hier unschwer erkennen können, benutzen wir hier eine andere Sprache, nämlich das O'Camel. Das ist so ähnlich, nicht genau das Gleiche. Ein Hauptunterschied ist die Syntax, ein klein wenig wird auch die Semantik anders sein, aber tendenziell ist das Look and Feel von einer funktionalen Sprache so ähnlich wie das von einer anderen. Also insofern werden Sie viele bekannte Sachen wiedersehen. O'Camel, die funktionale Programmiersprachen gehen zurück auf die in die Steinzeit der Informatik zumindest und auf Herrn McCarthy, der Lisp erklärt hat. Also die Urmutter aller funktionalen Programmiersprachen ist Lisp. Und Lisp, würde ich jetzt mal sagen, war ein Missverständnis. Da gab es nämlich noch in den 30er Jahren, gab es das Lambda-Kalkül. Was hat jemand vom Lambda-Kalkül schon mal gehört? Ah, echt, da gibt es echt Experten hier. Wo haben Sie das kennengelernt? Ja. Ach, Sie haben das letztes Jahr schon gehört. Da hat der Herr Nipko davon erzählt. Und sonst die anderen auch von dem Herrn Nipko? Dann wissen Sie das vielleicht. Jedenfalls, das war eines der Alternativen, um Berechenbarkeit zu formalisieren. Und ursprünglich sogar war Lambda-Kalkül gedacht als ein Kalkül, um die Mathematik auf eine formale Basis zu stellen. Das hat nicht richtig geklappt, aber zumindest die Geschichte mit dem als Methode, um Berechenbarkeit zu formalisieren, das hat geklappt. Und man war dann der Meinung, wir könnten ja daraus irgendwie eine Programmiersprache machen. Und da hat sich McCarthy hat dann da einen Entwurf gemacht. Interessanterweise hatte er dann einen Designfehler in diesem in der Programmiersprache drin, die dann dazu führte. Er hat nämlich den das war ja in den 50ern missverstanden, wie Variablen in Programmiersprachen zu behandeln sind. Die Frage der Bindung. Statische Bindung oder dynamische Bindung und hat versehentlich dynamische Bindung erfunden, die zu einem merkwürdigen, also wer Lisp in diesen alten Lisp-Dialekten programmiert hat, kann da vielleicht ein Liedchen davon singen. Da entstehen sehr merkwürdige Phänomene, die man heute kaum mehr nachvollziehen kann. Dynamische Bindung hat sich ja dann aber in anderer Weise erfolgreich gezeigt, nämlich in welcher Weise? Über den Umweg von Smalltalk und Simula hat das Eingang gefunden in die objektorientierte Programmierung. Also letztendlich gibt es sozusagen auch produktive Missverständnisse und die nicht alles, was falsch ist, ist deshalb möglicherweise nützlich. Also jedenfalls hat der Herr McCarthy die Programmiersprache Lisp aus der Taufe gehoben, die hatte das Konzept von Rekursion, das war vorher auch ein neues Konzept, was den Leuten nicht wirklich bekannt und geheuer war, in eine Programmiersprache eingeführt. In anderen Programmiersprachen wie C, Java und sonst wie kamen diese, oder Algol hatten die damals gehabt, Pascal kam dann später. Alle diese Sprachen haben dann nachher das Konzept Rekursion aufgenommen, aber erfunden wurde das in der Programmiersprache Lisp. Und uns ist das mittlerweile ein selbstverständliches Werkzeug, um zum Beispiel dynamisches Programmieren zu realisieren. Ja, das geht alles auf diesen Herrn McCarthy zurück. Später gibt es noch einen anderen älteren Herrn, der allerdings auch unlängst gestorben ist. Das ist der Herr Robin Milner aus Edinburgh. Der hat den funktionalen Programmiersprachen eine neue Wendung gegeben, indem er nämlich funktionale Programmiersprachen mit modernisiert hat. Lisp ist ungetypt. Das heißt, Sie haben keinerlei, Sie sind wahrscheinlich mit Java groß geworden und in Java haben alle Variablen und alle Werte haben einen Typ. Und das heißt, da können Sie nicht einfach irgendwie das einmal als eine Liste auffassen und einmal als eine Zahl. Das geht halt nicht. Und das finden wir nützlich, weil es eine Reihe von hässlichen Programmierfehlern verhindert. Ein eingefleischter Lisp-Programmierer wird natürlich sagen, das ist eine Einschränkung meiner Freiheit. Ich möchte in meine Liste natürlich ins und Bools und sonst irgendwas alles zusammen hineinstopfen, weil mir das Gefühl von Freiheit gibt. Aber der weil seriöse Programmierer sind, oder gut, das ist ein ideologischer Streit. Jedenfalls ist es für sichere Programmieren sehr nützlich, wenn man Typen hat. Und der Herr Robin Milner hat für funktionale Sprachen ein innovatives Typsystem erfunden, insbesondere die Generics in funktionaler Ausprägung. Wann war das? Möglicherweise Anfang der 90er? Vielleicht noch eher? Ich glaube eher. Ich glaube möglicherweise in den 80ern. Ich glaube, da bin ich natürlich jetzt wieder mal, behaupte ich jetzt mal kühn irgendwelche Zahlen, die dann nicht so richtig, ich glaube in den 80ern war das, Anfang der 80er, wo sich ja eine Reihe Sachen in den Programmiersprachen getan haben. Da hat er diese Generics für funktionale Sprachen erfunden, die erst, wie Sie wissen, vor ein paar Jahren in Java hineingewandert sind. Also insofern waren zumindest eine Zeit lang funktionale Programmiersprachen in dieser Hinsicht progressiver als die Mainstream-objektorientierten Programmiersprachen. Der Herr Milner hatte die funktionale Sprache, die er hatte, wurde entwickelt zusammen mit einem Theorembeweiser. Die wollten nicht irgendwas programmieren, sondern die wollten ihren Theorembeweiser da irgendwelche Taktiken oder sowas programmieren und dachten, mit funktionalen Sprachen geht das sehr gut. Und daraufhin, das gab dann diese Programmiersprache, die ML heißt die, ML wie Meta-Language, weil die eben für solche Metaprogrammierung in Zusammenhang mit einem Theorembeweiser eingesetzt wurde. Und ML ist noch heute in bestimmten Communities eine weit verbreitete Programmiersprache, insbesondere in der Theorembeweisergruppe hier an der TUM um den Tobias Nipko. Die haben das System Isabel. Wer hat von Isabel schon mal gehört? Das haben vielleicht einige gehört. Da haben die ein umfassendes System zum interaktiven Beweisen von Theoremen. Und das ist geschrieben in ML. OCaml ist die französische Spielart von ML. Da steckt ja auch hinten dieses ML drin. Das geht zurück auf dieses O, heißt objektorientiert. Das ist also eine Programmiersprache, die die Ideen von funktionaler Programmierung zusammenbringt mit objektorientierter Programmierung. Also in dieser Hinsicht ist OCaml genauso, wenn Sie so wollen, ein Monster wie C++ oder Java, in dem es nämlich verschiedene Arten von Programmierstilen unterstützt. Und das geht zurück auf OCaml war von allen Dialekten von funktionalen Programmiersprachen mit eines der erfolgreichsten, weil es einen der schnellsten Compiler hat. Die tollste Programmiersprache nutzt Ihnen nichts, wenn Sie keinen Compiler haben, der Ihnen effizient Code dafür erzeugt, dass Sie danach auch effizienter Systeme schreiben können. Sonst nutzt Ihnen die tollste Programmiersprache nichts. Ja, Sie können zwar dann schön Programme schreiben, aber kein Mensch wird das benutzen wollen, weil es einfach sterbenslangsam ist. Deswegen brauchen Sie einen schnellen Compiler. Und dieser Xavier Leroy ist ein genialer Informatiker und Programmierer, der einen superschnellen Compiler für OCaml geschrieben hat. Deswegen kann man da funktional programmieren und kompetitive Systeme bauen. Deswegen habe ich hier OCaml gewählt als Beispiel einer funktionalen Sprache, weil da es eben einen sehr schnellen Compiler, sehr guten Compiler gibt. Vielleicht noch eines, wenn ich gerade eben gesagt habe, OCaml ist ein Monster wie alle realen Programmiersprachen, dann werden wir hier nicht alle Features von OCaml betrachten, sondern nur einen Teil, nämlich der Teil, der funktionale Programmierung beinhaltet. Und den anderen Teil, da können Sie vielleicht damit herumspielen, aber den werden wir nicht behandeln hier. Das macht die Sache für Sie hier einfacher in der Vorlesung. Und es gibt sozusagen auch viele OCaml-User, die noch niemals irgendwie den objektorientierten Teil auch nur angeschaut haben von OCaml. Okay, So, was, das ist jetzt, wäre jetzt erstmal der erste Teil. Also jetzt kommt sowas, wenn Sie so wollen, wie eine Art Programmierkurs und wir ein bisschen advanced. Ja, am Anfang natürlich nicht sonderlich advanced, aber sozusagen einfach, damit Sie sich dran gewöhnen können, weil funktionale Programmierung ist leicht, aber man muss umdenken. Und umdenken insbesondere dann, wenn man gewöhnt ist, imperativ oder objektorientiert zu programmieren. Weil diese Art von Programmierstil ist hier ein, Sie brauchen hier ein etwas anderes Denken. Deswegen gehen wir das hier sozusagen ganz easy an, aber damit Sie sich sozusagen dran gewöhnen können. Okay, also was werden wir hier machen? Das erste ist, es gibt hier sowas, was eigentlich, was für das Herumspielen und Ausprobieren von Programmkomponenten sehr nützlich ist. Sowas nehme ich wie eine Interpreterumgebung. Sie können natürlich Ihren Compiler laufen lassen und dann kriegen Sie ein Executable. Sie können aber auch in einer solchen Umgebung Ihr Programm hineinladen und dann herumspielen, was das Programm macht. Also zu Testzwecken und um erstmal rauszufinden, ob Ihr Programm gut läuft, ist das irgendwie ein nützliches Werkzeug. Das ist das eine. Ach so, vielleicht noch ein Ding. Das sollte ich vielleicht noch generell sagen. Wir hatten diesen Kurs bei der Ferienakademie, wo wir ein Plugin, ein Eclipse-Plugin für CamelLite implementiert haben. Sind Leute da anwesend von dem? Also keiner da. Und da gibt es dieses CamelLite ist, wenn Sie so wollen, noch einfacher als dieses OCaml und ist aber syntaktisch hat kleine Variationen. Ansonsten ist das im Wesentlichen das, was wir hier in dieser Vorlesung machen werden. Okay, so dann gibt es, nachdem wir also diese Interpreterumgebung werde ich Ihnen vorführen und dann werden wir der Reihe nach eben durch die verschiedenen Konzepte, die es eben so grundlegend in dieser Programmiersprache gibt, wenn man funktional programmiert, Ihnen vorstellen. Und nachdem wir dann diese einfachen Sachen gehabt haben, werden wir dann im zweiten Schritt uns mit mehr Advanced Features von OCaml beschäftigen. Okay, so, also dieser Interpreter. Also zuerst einmal OCaml, wo kriegt man das her? Hat jeder von Ihnen schon OCaml bei sich installiert? Wer hat noch nicht OCaml installiert? Okay, wenn Sie Linux haben, ist das ganz einfach. Sie schauen Sie laden das entsprechende, Sie suchen nach OCaml als Modul und dann laden Sie es runter und dann zack, haben Sie das. Und wenn Sie Windows-Benutzer sind, dann müssen Sie das irgendwie anders machen, aber dann suchen dann werden Sie vermutlich einfach, dann können Sie im Internet schauen, nach OCaml suchen, da gibt es eine OCaml-Homepage, ich glaube OCaml.org oder was, und dort kriegen Sie alle Executables dieser Welt, die Sie haben wollen. Ja, also da können Sie das einfach direkt holen und installieren. Die aktuelle Version ist 4.02.3. Das ist natürlich, ändert sich von Mal zu Mal. Okay. Und ja, was ist eine Interpreterumgebung? Das ist einfach, wenn Sie das installiert haben, dann tippen Sie OCaml, zack, und dann haben Sie die. Da kriegen Sie irgendeine Begrüßung und dann ein Prompt. Hier ist der Prompt. Und dann danach können Sie einfach irgendwas eingeben und dann wird das sofort ausgeführt. Natürlich, wenn Sie noch keine Funktionen definiert haben, dann können Sie nur irgendwelche Ausdrücke hinschreiben und dann werden halt diese Ausdrücke ausgerechnet. Das heißt, Sie können das wie einen Taschenrechner benutzen. Natürlich, wenn Sie irgendwie ein längeres Programm ausprobieren wollen, dann werden Sie das nicht jedes Mal abtippen wollen. Das ist dann vielleicht ein bisschen mühsam, aber dann gibt es die Möglichkeit, eben auch ganze Dateien einzulesen und da gibt es dieses Kommando use mit dem Hash davor und da als String schreiben Sie dahinter den Namen der Datei. Und OCaml-Dateien sollten mit ML hinten enden. Und dann vielleicht noch das allererste Wichtige, was man, wenn Sie so ein Kommando beenden wollen, In Java würden Sie einfach einen Strichpunkt machen. In OCaml 2, bitte. Es muss ja Unterschiede geben. Wenn alles gleich wäre, wäre es langweilig. Okay. Huch, jetzt bin ich hier ans Ende gegangen. So schnell wollte ich natürlich noch nicht vorangehen. Entschuldigung, das war jetzt blöd. Ich habe mich schon gewundert. So, hier sind wir. Okay, also jetzt, was wir aber angenommen, wir haben noch keine Funktionen, dann funktionale Programmierung, können Sie sich denken, da dreht sich alles um Funktionen, die wir schreiben und verwenden. Aber wenn ich sage Taschenrechner-Funktionalität, dann können wir uns trotzdem anschauen, was das heißt. Da können Sie also solche Ausdrücke hinschreiben und die sehen ganz vertraut aus, so wie wir das auch uns vorstellen. Und wenn Sie dann so einen Ausdruck hinschreiben und zwei Strichpunkte, dann wird das ausgewertet und Sie kriegen das Ergebnis zurück. Und zwar kriegen Sie hier, der Doppelpunkt sagt Ihnen, was das für ein, also im Prinzip können Sie sich vorstellen, sollte der Wert des Ausdrucks in irgendeiner Variable stehen. Aber hier, weil Sie nur diesen Ausdruck hinschreiben, gibt es keine Variable, wo dieser Wert dann abgelegt wird. Deswegen hier dieser komische Strich. Gedankenstrich, Doppelpunkt sagt, gibt Ihnen dann an, welchen Typ der Wert ist, den Sie berechnet haben, und dann wird Ihnen hier der Wert mitgeteilt. Also was wir hier sofort schon mal feststellen ist, jeder Wert hat einen Typ. Gut, das ist jetzt vielleicht keine so große Überraschung für Sie, aber er hat einen eindeutigen Typ. Es gibt nur einen Typ, den ein Wert haben kann. Das heißt, hier in diesem Fall ist das immer ein Int. Woran erkennt OCaml, dass dieser Wert ein Int ist? Also OCaml hat eingebaut eine Methode, um für Ausdrücke und alle Variablen und alles, was Sie in Ihrem Programm hinschreiben, Typen herzuleiten. Das ist ein klein wenig unterschiedlich zu Java, wo Sie für manche Sachen Typen sehr wohl hinschreiben müssen. Wenn immer Sie eine Variable deklarieren, müssen Sie den Typ hinschreiben. Aber mit Hilfe dieser Deklarationen von Variablen kann dann auch das Java-System für Ausdrücke Typen herleiten. Und das macht das Java auch. Und hier schreibt man überhaupt keine Typen hin, aber trotzdem werden die Typen hergeleitet. Und hier in diesem Fall also int, das ist jetzt offensichtlich, und dann wird das ausgerechnet 7, das ist jetzt auch keine große Überraschung. Hier sehen Sie vielleicht noch, dass Zeilenumbrüche hier nicht so und Leerzeichen nicht so relevant sind. Also zwischendrin in dem Ausdruck können Sie auch einen Zeilenumbruch reinmachen. Dann wartet der Interpreter, bis der Ausdruck endlich fertig ist, und dann gibt er den Wert, wertet er aus und gibt den Wert an. Okay? So, jetzt habe ich Ihnen hier gleich eine Liste von Sachen gemacht, die es an Typen und an Werten, die es da in OCaml gibt. Also die Ints, die haben Sie in dem Beispiel gesehen. So sehen die aus. Operatoren davon, plus, minus, mal, geteilt, das kennen wir. Und dann gibt es noch Mod. Das ist irgendwie anders als bei Java. Der Mod-Operator bei Java sieht wie aus? Da haben Sie das Prozent. Und hier ist es dann halt, müssen Sie Mod hinschreiben. Das ist jetzt ein interessanter Punkt. Ich habe gesagt, wenn Sie einen Ausdruck hinschreiben, dann hat er genau einen Typ und nicht verschiedene Typen. Das heißt, wenn Sie eine 1 hinschreiben, dann ist es ein Int. Wenn Sie einen mit Gleitkommazahlen rechnen wollen, dann müssen Sie irgendwie kenntlich machen, dass es ein Gleitkommazahl ist. Und das tun Sie, indem Sie da so einen Punkt. Der Punkt kommuniziert an OCaml, dass es ein Gleitkommazahl ist. Und die haben den Typ Float. Also Double gibt es nicht, sondern nur Float. Und Dann aber auch die Plus-Operatoren, die verlangen, der Plus-Operator zum Beispiel, der ist nur für int definiert. Wenn Sie Plus auf Gleitkommazahlen haben wollen, brauchen Sie einen anderen Operator, weil hier an dieser Stelle, also implizite Casts oder sowas, versucht OCaml nach Möglichkeit zu vermeiden. Das heißt, Sie brauchen ein Gleitkomma Plus und das ist das Plus mit dem Punkt. Und genauso diese anderen Operatoren, die gibt es dann eben mit so einem Punkt. Ja? Okay? Gut. Und natürlich boolsche Werte gibt es auch. Die heißen ohne große Überraschung true und false. Und auf denen gibt es die üblichen Operatoren nicht oder und zum Beispiel. Und nicht, das ist jetzt auch wieder unterschiedlich, sieht ein... Da zu Java, da haben sie eben nicht das Ausrufungszeichen, sondern die müssen halt not hinschreiben, weil Ausrufungszeichen für was anderes verwendet wird. Okay? Strings gibt's auch, die werden einfach als Strings hingeschrieben und Characters gibt es, die werden in Hochkommas eingeschrieben. So, das ist sozusagen schon mal die grundlegende Datentypen, wobei String, wie Sie wissen, in Java sind Strings Objekte. Hier sind Strings einfach Werte. Objekte gibt es in diesem Sinne. Also ja. Und mit Strings können Sie in Java haben Sie die Möglichkeit, Strings zu konkatenieren. Hier ebenfalls. Das ist der Hütchenoperator. Okay? Und dann gibt es, das ist jetzt... da haben Sie also einige von diesen grundlegenden Typen. Dann gibt es sozusagen Vergleichsoperatoren und Sie sehen hier, auf allen Typen gibt es alle Vergleichsoperatoren. Also das ist einfach vorgefertigt. Die Vergleichsoperatoren funktionieren für jeden Typ. Also es gibt also insbesondere auch auf Strings ein kleiner Gleich. Und das ist dann halt die übliche lexikografische Ordnung. Auf Characters gibt es ein kleiner Gleich und natürlich auf den anderen, auf den Zahlbereichen sowieso. Und vielleicht noch eine, das ist das eine, was bemerkenswert ist, dass Vergleichsoperatoren einfach überall funktionieren. Und das andere, was bemerkenswert, was Sie sich syntaktisch merken sollten, ist, dass Ungleichheit wird eben gemacht mit nicht mit Ausrufungszeichen gleich, wie in Java, sondern einfach mit so größer, kleiner. Da ist die Intuition eben, wenn es nicht gleich ist, dann ist es eben entweder größer oder kleiner. Was wir heute auch schon mal gehört hatten. Okay? Und dann können wir hier irgendwie sehen, kann man da ein bisschen herumspielen und schauen, ob das wirklich funktioniert. Und wenn Sie also zum Beispiel sowas hinschreiben, dann sehen Sie hier, das ist eine Gleitkommazahl geteilt durch eine Gleitkommazahl und deswegen muss dazwischen ein Divisionsoperator mit Punkt sein. Deswegen ist da überall ein Punkt. Und dann ist OCaml zufrieden und teilt mit, dass das Ergebnis eine Gleitkommazahl ist und was der Wert als Wert rauskommt. Und hier ist sozusagen noch... Hier sind drei Strings, die, 4 Strings, die miteinander konkateniert sind. Und insbesondere hier an dieser Stelle, das ist ein String, der ein Leerzeichen enthält. Ja, und okay, das ist also die Konkatenation von Strings. Und schließlich hier unten haben wir noch ein anderes Beispiel, wie man Bedingungen zusammenbaut. Das können wir jetzt auch sofort sehen, also 1 größer als 2 oder es gilt nicht, dass 2.0, das heißt die Gleitkommazahl 2, kleiner ist als die Gleitkommazahl 1. Und natürlich ist die Gleitkommazahl 2 größer als 1, das heißt die not, dieses Ding da. Das rechte Argument von diesem oder ist deshalb true und das linke ist false und deswegen false oder true ist true. Deswegen kommt da tatsächlich true raus. Das können wir nachvollziehen. Und Sie sehen hier vielleicht noch etwas anderes. was Ihnen jetzt vielleicht nicht überraschend vorkommt, was wir auch von jeder modernen Programmiersprache erwarten, ist, dass es hier bestimmte Klammerkonventionen gibt. Zum Beispiel, dass die arithmetischen Vergleichsoperatoren stärker binden als die logische Verknüpfung. Deswegen ist hier wird zuerst 1 größer als 2 ausgewertet und dann wird der Wert, der damit berechnet wurde, logisch verknüpft mit dem anderen Argument. Ja? Das ist das eine. Ja. Und wieder alles schön mit doppelten Strichpunkten hinten abgetrennt, damit der Ausdruck ausgewertet wird. Gibt es hierzu eine Frage? Kann man das sollte man spontan mit Ihrem Erfahrungshintergrund sollten Sie sofort erkennen, dass das leicht ist. Okay, dann wäre sozusagen der nächste Schritt. Jetzt haben wir Ausdrücke. Dann möchte ich natürlich die an Variablen irgendwie drauf setzen können. Also da ist es so, das hatte ich Ihnen beiläufig schon gesagt, in Java, wenn wir eine Variable einführen, müssen wir ihr einen Typ geben. In OCaml brauchen wir das nicht. Wir schreiben einfach hin, jetzt gibt es diese Variable, bitte habe diesen Wert. Also indem wir einfach sagen, hier an dieser Stelle führen wir die Variable 7 ein und geben ihr einen Wert, nämlich den Wert 3 plus 4. Ja, und diese neue Variable führen wir ein mit einem Schlüsselwort und das ist dieses Schlüsselwort let. Also indem wir sagen let 7 gleich 3 plus 4, haben wir die Variable 7 eingeführt und ihr einen Wert zugewiesen. Ja? Und dann wird dann entsprechend nach dieser Zuweisung gibt das OCaml, die Interpreterumgebung, uns die Aussage, jawohl, es gibt jetzt ein 7 und das ist vom Typ int und hat den Wert 7. Und das 7 vom Typ int ist, schließt OCaml daraus, dass der Wert, den wir da reingeschrieben haben, für den gibt es ja einen Typ, nämlich das int, dass der vom Typ int ist, also muss 7 auch vom Typ int sein. Okay? Und dann, ja, da gibt es eben noch zusätzlich, gibt es hier dieses Schlüsselwort val, was einfach sagt, dass hier ein Wert erzeugt wurde und deswegen steht da val. Das 7 ein, okay? Und wenn wir in diesem 7 ist der Wert enthalten, das können wir dann einfach überprüfen, indem wir einfach zum Beispiel 7 aufrufen. Das ist jetzt ein Ausdruck und der Wert von diesem Ausdruck ist der Wert von dem, der darin abgespeichert ist. Das heißt das 7. Und vielleicht noch eine zusätzliche, hier gibt es eine Namenskonvention in OCaml, um Variablen von anderen Sachen zu unterscheiden. Solche Variablen, die wir einführen, müssen immer klein geschrieben werden. Das ist das müssen wir beherzigen, genauso wie diesen doppelten Strichpunkt. Deswegen ist dieses 7 hier klein geschrieben. Okay? Und das andere, und das ist jetzt erstaunlich und macht das funktionale Sprachen unterschiedlich von objektorientierten Sprachen, wenn wir dieses 7 einführen und 7 einen Wert geben, dann hat 7 diesen Wert für immer. Also 7 ist in Wirklichkeit gar keine Variable, sondern der Wert, der Name für eine Konstante. Und das Interessante ist, dass mit wenn Sie so wollen, Single Assignment, mit diesem Single Assignment Konzept, man in der Lage ist, zu programmieren, so wie andere Leute mit imperativ und objektorientiert programmieren und sich darüber freuen, dass sie die Werte von Variablen ändern können. Das ist tatsächlich nicht erforderlich. Hier in der funktionalen Programmierung werden wir sehen, dass man auch auf diese Weise programmieren kann und alle Funktionalität herstellen kann, die man braucht. Wie man das macht, und das werden wir dann ab nächster Woche sehen. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.